Eine der berühmtesten Szenen einer Ehe von Loriot, dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum 100. Mal jährt, ist mit Sicherheit diese. Bertha? Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Ach, zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Wieso? Ich koche es jeden Morgen 4,5 Minuten. Aber warum ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Das weiß ich doch nicht. Ich bin doch kein Huhn. Ach, und woher weißt du dann, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt etwas mit deinem Gefühl nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Also das Ganze geht noch weiter und schon sind wir mitten im herrlichsten Ehekrach. Das Tolle ist, bei Loriot ist alles immer ein bisschen überzeichnet, aber es ist keinem von uns so ganz unbekannt. Beim Ei ist das mit dem Gefühl ja nicht ganz so gravierend. Aber nun stellen wir uns mal eine Baustelle vor. Ja, Handwerker packen seine Sachen aus, die Wasserwaage zum Beispiel oder auch das Maßband, das ist feine Sache. Die Handwerker, die Sie bestellt haben, stellen das alles in die Ecke, lächeln Sie an und sagen Sie, oh, brauchen wir nicht, das machen wir alles mit Gefühl. Darf ich mal ganz kurz fragen, wer diesen Bauarbeitern seinen Hausbau anvertrauen würde? Okay, das sind nicht sehr viele, ehrlich gesagt. Also, wir müssen genau darauf achten, welche Aufgaben Gefühl hat. Wenn wir eine mittelalterliche Kathedrale besuchen, dann wissen wir meistens nicht, welche hochkomplexen Rechenspiele und Proportionen dahinter stecken. Kein Maß ist dem Zufall überlassen. Jede kleinste geometrische Form und jedes Längenverhältnis hat seine theologische Bedeutung und ist exakt durchgerechnet. Das müssen wir alles nicht wissen. Und trotzdem fühlen wir, dass das ein besonderer Raum ist, wenn wir hineinkommen. Ehrfurcht erfüllt uns. Schauer vor der Heiligkeit. Wenn aber der Bauer nach Gefühl bauen würde, diese Kathedrale, dann wäre nicht viel übrig, das uns Ehrfurcht beibringen könnte. Das Gefühl hat eine sehr wichtige Aufgabe. Das Gefühl sorgt dafür, dass ich mich im gut gebauten Haus wohlfühle. Es füllt das Leben. Gefühle sind extrem wichtig. Auch der Ansporn, ein guter Bauherr zu sein, oder ein guter Handwerker entspringt dem Bereich unserer Gefühle. Aber Gefühle müssen an der richtigen Stelle sein. Was wir beim Bau unseres realen Hauses niemals machen würden, nämlich dass wir Handwerker ranlassen, die den Maßstab in den Kasten zurücklegen und nicht verwenden, das machen wir interessanterweise bei unserem Lebenshaus. Das Lebenshaus möchte ich als Bild dafür nehmen, wie wir unser ganzes Leben gestalten. Das, was sozusagen am Ende die Summe unseres Lebens ist, wie wir unser Leben führen. Wir wählen unsere Gefühle als den Maßstab für den Bau unseres Lebenshauses. Die Vorgaben, nach denen wir leben, suchen wir im Jahr 2023 danach aus, ob sich etwas richtig anfühlt, ob mir etwas gut tut. Oder ob es halt jetzt im Moment gerade wirklich so ganz authentisch zu mir passt. Es ist ja oft so, dass das Pendel von einem Extrem ins andere überschlägt. In der Zeit der Aufklärung meinten Philosophen wie Immanuel Kant, wir könnten unser Leben nach der reinen Vernunft gestalten. Es ist doch jedem einsichtig, was richtig und was falsch ist. Wir brauchen keine Gebote, wir brauchen keine Gefühle, wir brauchen nur unsere Vernunft. Heute wissen wir, wohin uns diese Entwicklung geführt hat. Und nachdem wir gemerkt haben, dass die Vernunft uns nicht zu besseren Menschen macht, haben wir sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und haben festgestellt, dann vertrauen wir einfach nur noch unserem Gefühl. Objektive Maßstäbe? Die Vernunft kann sie nicht bringen. Wer dann? Niemand. Das Gefühl ist so eine wankelnde Sache. Also bei mir ist es zum Beispiel so, als Kind habe ich Rosenkohl gehasst. Heute, zum Leidwesen meiner Kinder, denen das nicht ganz ähnlich geht, liebe ich Rosenkohl. Oder zum Beispiel als junger Mann, das war sehr ernst, habe ich in Erwägung gezogen, dass ich Single bleibe, weil ich mich für die Ehe für völlig untauglich hielt. Heute kann ich mir kein größeres Glück vorstellen, als das, verheiratet zu sein. Wenn heute jemand sagt, das fühle ich so, dann ist das der verbindliche Maßstab. Der ist auch nicht zu hinterfragen. Ich kann ja nicht in jemand anderen reingehen und sagen, ja, was ist mit deinen Gefühlen? Darüber kann ich nicht urteilen. Das ist wie ein großes Heiligtum, das aufgebaut wird. Das ist das, was sich für mich richtig anfühlt. Willst du mich in meinen Gefühlen kritisieren? Wenn eine Frau sich also als Mann fühlt, dann ist das eben so. Und wenn ein Mann seine Frau verlässt, weil er eben keine Liebe mehr in sich für sie spürt, dann ist das eben so. Richtig ist doch, was sich richtig anfühlt, oder? Eine spannende Frage wäre, wie viele unserer Gefühle wirklich unsere ureigensten Gefühle sind. Ich bin nämlich überzeugt, dass es Stimmungen gibt und Atmosphären, emotionale Prägung, die sich auf uns übertragen von außen her. Jetzt wird es ein bisschen, wenn Sie vielleicht, das wäre ganz nett, weil sonst wird es jetzt für mich ein bisschen anstrengend, mich zu konzentrieren. Dankeschön. Gefühle und Stimmungen entstehen in uns oder übertragen sich auch, wenn wir Filme anschauen. Dann sind wir plötzlich in der Stimmung dieses Films drin. Oder durch die Werbung, durch Musik, die wir hören. Wir produzieren ja durch Musik auch Stimmungen. Aber auch im Gruppenerlebnis, durch die Sprache oder die Reaktionen anderer. Was sich richtig anfühlt, davon bin ich überzeugt, hat viel mit Kultur und Zeitgeist zu tun. Ein Beispiel wäre, wenn Ihnen Fußball völlig egal ist und Sie null Emotionen spüren bei einem Fußballspiel, was für alle, die im Stuttgarter Raum ist, wahrscheinlich momentan schwer möglich ist. Aber angenommen, also Fußball interessiert Sie gar nicht, aber Sie sind in einem Fußballstadion, dann überträgt sich diese euphorische Stimmung auch auf Sie. Das sind Atmosphären und Stimmungen, die uns mitprägen. Nicht alles, was sich richtig anfühlt, ist auch das, was wirklich unser ureigenstes Gefühl ist. Wer also jetzt seine Stimmungen zum Maßstab und seine Gefühle seiner Lebensgestaltung macht, der ist wie jemand, der sich ein Navi einbaut, das beim Stimmungsumschwung einfach das Fahrziel wechselt und mitten auf der Autobahn, linke Spur, 150 Gasfuß verkündet, bitte wenden, super Navi. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, leben wir in unserer Zeit völlig orientierungslos. Und wir haben uns den Stimmungen und Gefühlen eigentlich ausgeliefert, die uns mehr schlecht als recht beraten. Aber, und das ist das Interessante, wir halten wirklich mit Stolz daran fest, uns auf unsere Gefühle zu verlassen. Denn es fühlt sich ja so an, als würden wir bestimmen, wie wir leben. Und niemand und nichts soll und kann uns da hineinreden. In meinem Leben bin ich der König. Die Konfis freuen sich jetzt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen der Texte, die sie auswendig lernen müssen, als Predigttext nochmal zu hören. Ich lese als Predigttext, der uns für heute aufgegeben ist, 2. Mose 10, die Verse 1 bis 17. Keine Angst, wir sind schon bei der Mitte der Predigt angelangt. Gott sprach alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel oder auf Erden ist oder unter dem Wasser, unter der Erde, nichts kann Gott darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbeten und sie verehren, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die, die mir untreu werden, die lasse ich nicht davonkommen. Wenn die Väter Schuld auf sich geladen haben, ziehe ich auch die Kinder noch zur Verantwortung, bis in die dritte und vierte Generation. Doch die, die mich lieben und meine Gebote befolgen, erfahren meine Güte noch in 1000 Generationen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn wer das tut, den wird der Herr bestrafen. Du sollst an den Sabbat denken, er soll ein heiliger Tag sein. 6 Tage lang in der Woche darfst du deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag und gehört allein dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du nicht arbeiten. Nicht du selbst, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, nicht dein Sklave oder deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. In 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am 7. Tage ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zum heiligen Tag gemacht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Dann wirst du lange leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches über deine Nächsten sagen. Und du sollst nichts begehren, was deinem Nächsten gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seine Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder irgendetwas anderes. Das ist ein Maßstab. Verlässlich, unveränderlich und keiner von uns hat ihn sich selbst ausgesucht. Gott sprach alle diese Worte. Orientierung kann mir in meinem Leben nur etwas geben, was feststeht. Ein Berg etwa. Wer unterwegs ist und sich mit einer Landkarte zurechtfinden will, der weiß, ein Berg ist eine der besten topografischen Punkte, um mich daran zu orientieren. Ein Turm ist auch super. Oder ein fest verbauter Messpunkt hilft mir. Ich kann mich auf meiner Reise nicht an beweglichen Dingen orientieren. Ich kann nicht an Wolken oder an Vögeln oder an anderen aus meiner Reisegruppe die Richtung bestimmen, in die es gehen soll. Wer seinen Kompass danach ausrichtet, der ist töricht. Entweder nun sind die Gebote, die wir gerade gehört haben, tatsächlich von Gott, der uns geschaffen hat. Dann sind diese Gebote wie ein Fixstern oder ein Berg, der uns rückhaltlos und unveränderlich Orientierung bietet. Sie sind über Jahrtausende im Glauben erprobte Grundsätze. Dann sind sie wie ein Turm einer Burg, die seit langem feststeht und auch heute nicht zusammenbricht. Oder aber, und viele Menschen sind der Meinung, dass diese Gebote dazugehören, weil die Worte der Bibel doch eigentlich nur von Menschen stammen würden, dann sind die Gebote das, was eine menschliche Vernunft einsehen kann. Dann sind sie wie Wolken. Oder aber sie sind sogar Konzentration menschlicher Gedanken und Gefühle, die Erzeugnisse einer bestimmten altorientalischen Kultur, die für uns nichts mehr austrägt. Dann sind diese Gebote wie Vögel. Gott sprach alle diese Worte. Was mich sehr wundert ist, dass Menschen, die nicht religiös sind, nicht verstehen, was das bedeutet. Die Kirche kann nicht nach aktuellen Befindlichkeiten entscheiden. Es ist interessant, wenn Sie die Berichterstattung verfolgen, ist nicht viel, was davon kommt in den großen Medien, aber es findet dieser Tage ja die Weltsynode der katholischen Kirche in Rom statt. Vertreter aus allen Erdteilen sind dort, um gemeinsam wichtige Dinge zu besprechen. Und deutsche Journalisten nehmen den Maßstab ihrer Gefühle und Befindlichkeiten, das, was sie heute für richtig finden, und denken, die Kirche muss doch jetzt danach entscheiden, was heute opportun ist. Das, was sich für mich richtig anfühlt, ist das nicht gut, wenn die katholische Kirche das macht? Also sollte sie nicht, ist noch alles alte Zöpfe. Geht das so? Kann das der Maßstab sein, wenn es hier heißt, Gott sprach alle diese Worte? Selbst wenn ich die Voraussetzungen nicht teile und wenn ich nicht religiös bin, muss ich verstehen, eine Kirche orientiert sich nicht nach den Befindlichkeiten der Zeit, sondern nach dem, was Gott gesagt hat. weil das Orientierungspunkte wie Berge und Türme sind, die für immer Geltung haben. Das ist unser Glaube. Man muss ihn nicht teilen, aber man muss das verstehen. Ich finde deshalb Orientierung in diesen Geboten, die beständig ist und die nicht mitten auf der Autobahn verkündet, bitte wenden. Und es ist völlig egal, wie zeitgemäß diese Gebote erscheinen. Ich kann Gottes Wort nicht mit meinen Gefühlen vermessen. Wenn die Bibel sagt etwa, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, dann entspricht das ja auch zu 100% den biologischen Tatsachen. Zwei Geschlechter, geschaffen, körperlich. Nicht gefühlt, nicht ausgesucht, nicht veränderbar. Und die biblische Ehe ist die zwischen einem Mann und einer Frau, fruchtbar und offen für Kinder. Da kann auch keine Weltsynode etwas daran ändern, dass das das Bild der Bibel ist. Wenn Synoden der evangelischen Kirche das zum Beispiel getan haben und Dinge verändert haben, dann deshalb, weil sie Gottes Wort relativieren und denken, dass das in einer kulturellen Bezogenheit damals zu verstehen ist und die Einsicht von Menschen früherer Zeiten war, aber nicht Gottes Wort. Und dann orientiert man sich nicht mehr am Fixstern, sondern an den Vögeln. Das Gebot etwa, du sollst nicht töten, gehört zu den meist anerkannten und von allen eigentlich gut befundenen Geboten. Aber in der Bibel gehört es zusammen mit den Aussagen aus Psalm 139, wie wunderbar Gott selbst jeden Menschen im Mutterleib bereitet und dass das Kind vom ersten Moment an Gottes heilige Schöpfung ist. Da kann unsere Zeit, anstatt noch von der Würde der Mutterschaft zu sprechen, eine biologische und gesellschaftliche Benachteiligung der Frau darin sehen, dass ausgerechnet sie die Folgen zu tragen hat, wenn man Sex miteinander hat, ohne Kinder zu wollen. Diskriminierung der Frau. Aber das ändert nichts daran, dass auch für dieses ungeborene Kind gilt, du sollst nicht töten. Jedes Gebot verdient mindestens eine Predigt und man könnte zu den 10 Geboten 20 verschiedene Predigten allgemein halten. Aber ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal den Bogen zurück zu den Gefühlen spannen. Gefühle sind nämlich wichtig. Wenn die Kathedrale vollendete Proportionen aufweist, dann wird sie nämlich schön. Und Schönheit erfüllt uns mit Ehrfurcht. Wenn das Haus sinnvoll und planvoll gebaut ist mit Wasserwaage und Zollstock, dann gibt es uns ein Zuhause und schenkt uns Geborgenheit. Wenn Gott spricht, dann müssen seine Gebote nicht immer direkt für uns nachvollziehbar oder sofort einleuchtend sein oder sich richtig anfühlen. Aber weil Gott uns diese Gebote aus Liebe schenkt und weil er der Designer unseres Lebens ist, der genau weiß, wie wir ticken und was uns gut tut, führen uns seine Gebote immer den Weg zum Leben. Wer sich auf diesen Weg einlässt, und das ist eine interessante Erfahrung, da können wir uns drüber austauschen, vielleicht nachher beim Kaffee im Freien, die, die Gottes Gebote befolgen wollen, was sie für Erfahrungen machen. Ich werde herausfinden, dass die Gebote Gottes für vollkommene Abmessungen in meinem Lebenshaus sorgen. Sie sind Grundlage für Glück, Gerechtigkeit und ein gelingendes Leben. Sie bewahrheiten sich im Leben der Gläubigen und sie werden, und das ist eine Verbindung mit Geboten, die wir verlernt haben, sie bringen Freude. Gebote sind Anlass zur Freude, weil mein Leben gelingt und aufblüht, wo ich mich danach richte. Wichtig ist, ich befolge sie nicht deswegen, weil sie Freude bringen, sondern weil es Gottes Wort ist. Aber weil ich sie befolge, erkenne ich, dass sie mir Freude bringen. Übrigens, das muss ich heute noch dazu sagen, es gibt dafür eigens ein jüdisches Fest. Das Fest der Freude über die Gebote. Simcha Torah heißt es. Die Freude am Gesetz. Mit Torah-Rollen, also den 5 Büchern Mose im Arm, in denen auch unsere Gebote stehen, tanzen fromme Juden an diesen Tagen voller Freude über diesen Schatz, den Gott ihnen anvertraut hat. Ein Fest der Freude und Ausgelassenheit. Dieses Jahr wird an Simchat Torah deutlich, was geschieht, wenn Menschen sich nicht von Gottes Geboten, sondern von Hass, Geltungsbedürfnis und Wahnsinn leiten lassen, statt von Gottes Geboten. Wissen Sie, wann dieses Jahr die Juden in Israel und aller Welt Simchat Torah feiern? gestern und heute. Schenke Gott dem jüdischen Volk und mit ihnen uns als Kirche in aller Not und Orientierungslosigkeit unserer Tage wieder viel Freude an seinen guten Geboten. Amen.